EU-Armee im Anmarsch? Noch ist es nicht soweit, doch ein regelrechter Kriegsbrief aus Brüssel sorgt für Befürchtungen. Vor allem wegen eines mysteriösen Satzes. Worum es genau geht, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung: Hört der Rüstungskonzern Rheinmetall schon bald unsere Telefone ab? Und Masernimpfung. Zehntausende fordern Stopp der Zwangsinjektion. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zum Kriegsbrief aus Brüssel kommen wir gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch mit der anhaltenden Aufrüstung beginnen auch unsere wichtigsten Meldungen vom Montag. Die Deutsche Telekom will gemeinsam mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall ein umfassendes Drohnenabwehrsystem über Deutschland aufbauen. Dafür sollen offenbar auch Daten aus dem Mobilfunknetz in großem Umfang genutzt werden. Das kündigte Telekom-Chef Tim Höttges in einer gemeinsamen Mitteilung beider Unternehmen an. Zur Begründung heißt es, dass Drohnen zunehmend über Mobilfunknetze gesteuert werden könnten. Rheinmetall-Chef Armin Papperger erklärte dazu: Die Bedrohung durch Drohnen ist hochgradig digital. Nach Angaben des Unternehmens könnten Auffälligkeiten im Datenverkehr genutzt werden, um den Start von Drohnen frühzeitig zu erkennen. Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass dafür große Teile des Mobilfunknetzes analysiert werden müssten. Kritiker sehen darin ein mögliches Einfallstor für eine weitergehende Überwachung der Bevölkerung. Das Hantavirus ist nur schwer von Mensch zu Mensch übertragbar. Dennoch empfiehlt das Robert-Koch-Institut für Kontaktpersonen eine Quarantäne von bis zu 6 Wochen. Auch in Frankreich wurden inzwischen weitreichende Maßnahmen angekündigt. Premierminister Sébastien Lecornu ordnete am Sonntagabend Quarantänezeiten von bis zu 42 Tagen an, sowohl für Erkrankte als auch für Kontaktpersonen. Gleichzeitig warnen zahlreiche Medien vor einer möglichen Ausweitung des Ausbruchs. Der amerikanische Arzt Dr. Pierre Corey sieht die Entwicklung dennoch kritisch. Er sagt, sie bereiten uns auf die nächste Pandemie vor. Tatsächlich befinden sich bereits zahlreiche Injektionen gegen das Hantavirus in Entwicklung, darunter sowohl Präparate auf mRNA- als auch DNA-Basis. Noch ist die Europäische Union kein offizielles Militärbündnis. Doch genau das könnte sich ändern. Denn 27 Abgeordnete des Europäischen Parlaments fordern in diesem offenen Brief den Aufbau eines bewaffneten Arms für Brüssel. Ziel sei es, so wörtlich, eine europäische Verteidigungsunion aufzubauen, die die NATO stärkt, aber unabhängig von den Vereinigten Staaten agieren kann. Zu den Erstunterzeichnern gehören mehrere prominente Politiker. Darunter die deutsche FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Aus Österreich unterzeichnete der NEOS-Politiker Helmut Brandstätter. Diese Personalie ist besonders brisant. Denn Österreich versteht sich offiziell weiterhin als neutraler Staat. Gleichzeitig gehört auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger den NEOS an. Ein weiterer Unterzeichner ist der deutsche Grünpolitiker Daniel Freund. Er ist Mitglied der sogenannten Spinelli-Gruppe. Diese setzt sich seit Jahren für einen EU-Zentralstaat ein. Auffällig ist auch eine weitere Passage des Briefes. Dort heißt es mit Blick auf die geplante Verteidigungsunion: Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament sind bereit. Jetzt brauchen wir noch Unterstützung von den nationalen Regierungen. Tatsächlich trägt das Schreiben jedoch keine Unterschrift eines Mitglieds der EU-Kommission. Auf 1 hat deshalb in Brüssel nachgefragt. Die brisante Antwort der Kommission erfahren Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Es war nicht die einzige bemerkenswerte Äußerung von Marie-Agnes Strack-Zimmermann an diesem Wochenende. Hier sehen Sie die FDP-Politikern bei einem Auftritt mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Strack-Zimmermann sprach sich auch gegen eine mögliche Vermittlerrolle des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder im Ukraine-Krieg aus. Wörtlich erklärte sie: Es gibt also erhebliche Zweifel daran, dass das eine gute Idee wäre. Damit reagierte sie auf Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser hatte eine Vermittlung durch Schröder indirekt ins Gespräch gebracht. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens kommentiert.
Die Angst geht um in Berlin und Brüssel. Die Angst vor dem Frieden, die Angst, dass die große Konfrontation mit Russland am Ende doch noch ausbleiben könnte. So jedenfalls lassen sich die Reaktionen auf die jüngsten Aussagen von Wladimir Putin zusammenfassen. Russlands Präsident deutete an, mit einer Vermittlungsmission von Altkanzler Gerhard Schröder im Ukraine-Krieg einverstanden zu sein. Ob der Kreml sich eine solche Initiative tatsächlich wünscht oder lediglich die Reaktionen im Westen ausloten wollte, wer weiß das schon. Entscheidend ist etwas anderes. Schon die Aussicht auf einen Dialog und damit auf mögliche Ergebnisse sorgt für regelrechte Panik. Der Grund ist einfach und wird im Westen kaum noch verschwiegen. EU und NATO wollen den Krieg in Osteuropa so lange wie möglich fortsetzen, um Russlands Armee abzunutzen. Ihr Kalkül, Moskau soll vor Donetsk sturmreif geschossen werden, als Vorbereitung auf das Jahr 2029, also jenes Jahr, das inzwischen symbolhaft für einen Krieg mit Russland steht. Natürlich würde das so niemand offen formulieren, nicht einmal Marie-Agnes Strack-Rheinmetall. Stattdessen wird mit Schröders Freundschaft zu Putin argumentiert. Doch das ist fadenscheinig. Denn gerade diese Nähe könnte dem Altkanzler in Moskau Türen öffnen, die anderen verschlossen bleiben. Genau deshalb hatte übrigens die Ukraine Schröder zu Beginn des Krieges selbst um Vermittlung gebeten. Schon damals löste das im Westen Panikreaktionen aus. Ob eine Vermittlungsmission heute erfolgreicher wäre, ist völlig offen. Aber wie sagte ein anderer Sozialdemokrat, Altkanzler Helmut Schmidt, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als eine Minute schießen. Den Bellizisten im politischen Berlin ist heute offenbar schon eine Minute Gespräch zu viel.
Auffällig ist auch das Datum des offenen Briefes. Er wurde am 7. Mai veröffentlicht, also praktisch zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa. Nur noch wenige Zeitzeugen jener Kämpfe leben heute. Einer von ihnen ist Wolf-Dietrich Kroll. Er kämpfte 1945 in der Schlacht um die Seeloer Höhen in Brandenburg. Heute ist Kroll 98 Jahre alt und warnt eindringlich vor einem neuen Krieg.
Und wenn man das sieht heute in der Ukraine oder im Gazastreifen, im Iran, ich finde das schlimm, finde ich das schlimm. Finde ich. Heute der eigentliche Soldat, aber die Zivilbevölkerung, die Frauen und Kinder, die ganzen Häuser werden zerstört, ganze Dörfer, ganze Städte werden die unbewohnbar gemacht. Ich finde das unmöglich. Alle sprechen vom Krieg, aber keiner spricht vom Frieden.
Das Interview entstand am Rande der Premiere des Films »Warum ich? Wolf D. Kroll«. Der Film des Regisseurs Mario Nisand wurde in der vergangenen Woche im brandenburgischen Goldzoo uraufgeführt, unweit der Seeloer Höhen. Ein Gespräch mit Mario Nisand sehen Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Auf 1 berichtet stets auch über Stimmen für den Frieden. Das können Sie unterstützen unter www.auf1.tv/unterstützen. Seit Beginn des Krieges wurden offenbar enorme Geldsummen in Form von Bargeld und Edelmetallen aus Österreich in die Ukraine transportiert. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker an mehrere Ministerien hervor. Die Antwort des Finanzministeriums unter SPÖ-Ressortchef Markus Marterbauer zeigt, in den vergangenen 4 Jahren gelangten auf diesem Weg insgesamt 18,5 Milliarden Euro nach Kiew. Neben der Summe fällt vor allem die stark gestiegene Zahl der Transporte auf. In den ersten Jahren des Ukraine-Krieges wurden pro Jahr zwischen 90 und 134 Transporte registriert. Im Jahr 2025 waren es bereits 553. Und auch im laufenden Jahr wurden bis zum 11. März schon mehr als 100 Transporte verzeichnet. Nicht dokumentiert wurden laut Anfrage jedoch Herkunft, konkretes Ziel und Verwendungszweck der transportierten Werte. Christian Hafenecker stellte deshalb in sozialen Medien die Frage, wofür diese Summen auch hätten eingesetzt werden können.
Wenn hier also 20 Milliarden Euro von Österreich nach Kiew oder in die Ukraine transportiert worden sind, dann müsste man sich ja direkt einmal überlegen, wenn das so ein schwungvoller Handel ist, ob man da nicht zumindest eine kleine Verwaltungsgebühr einhebt, so eine Transaktionsgebühr. Hätte man das zum Beispiel bei dieser Geldmenge gemacht, bei 20 Milliarden Euro mit nur 1%, dann wären das schon fast jene 200 Millionen Euro, die man den Pensionisten einfach weggestrichen hat.
Die Masernimpfpflicht in Deutschland soll nun durch eine Petition an den Bundestag gestoppt werden. Am Wochenende kamen mehrere Initiatoren der Arbeitsgruppe Masernschutzgesetz zusammen. Dazu zählen unter anderem die Medizinrechtlerin Beate Barner sowie die Ärzte Ronny Weikel und Rolf Krohn. Im Gespräch mit Auf 1 äußerten sie sich zur Masernimpfung.
Sie hat keinerlei Vorteile, sie bringt allenfalls der Pharmaindustrie etwas. Wir haben eine Petition gestartet, vor allem Ronny Weikel.
Ja, uns ist sogar heute schon ein bisschen zum Feiern zumute, weil unsere Petition gerade schon die 25.000er-Marke, glaube ich, überschritten hat, dank auch eurer Werbung. Wir brauchen mindestens 30.000 Mitzeichner bis zum 4.6. und das werden wir schaffen. Und wir hoffen natürlich, dass wir die 30.000 mit 50 oder mehr 1.000 toppen. Wir müssen ein starkes Zeichen setzen, denn dann können wir den nächsten Schritt machen. Wir können dann unsere Argumente beim Deutschen Bundestag beim Gesundheitsausschuss vorstellen und wahrscheinlich die Menschen dann erreichen über alle Parteien. Denn irgendwann wird es demnächst zu einer Abstimmung kommen. Es hat schon eine Partei einen Antrag in petto sozusagen zur Aufhebung dieses Masernschutzgesetzes, dieses unerträglichen Gesetzes. Beate Barner hat ja ein wunderbares Buch darüber geschrieben. Und wir sind guter Dinge, dass wir die Abgeordneten mit unseren Argumenten überzeugen können. Denn die anderen Argumente sind einfach lächerlich, mit denen man damals 2019 im November dieses Gesetz durchgepeitscht hat.
Inzwischen haben bereits mehr als 26.000 Menschen die Initiative gegen die Masernimpfpflicht unterstützt. Die elektronische Petition kann noch bis zum 4. Juni auf der Internetseite des Deutschen Bundestages unterzeichnet werden. Ab 30.000 Unterschriften werden die Initiatoren in der Regel zu einer öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss eingeladen. Die Absage der traditionsreichen Dixieland-Parade sorgt in Dresden für politische Reaktionen. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der Umzug in diesem Jahr ausfällt. Die Parade ist seit 1978 fester Bestandteil des Dresdner Dixieland-Festivals. Als Grund nannten die Veranstalter die inzwischen sehr hohen Sicherheitsanforderungen. Die AfD-Fraktion im Dresdner Stadtrat sprach gegenüber Auf 1 von einem kulturellen Verlust für die sächsische Landeshauptstadt. Zugleich erklärte ihre kulturpolitische Sprecherin Susanne Dagen, das Sicherheitsproblem müsse an der Wurzel gelöst werden. Wörtlich sagte Dagen, dass der Veranstalter aufgrund hoher und kostenintensiver Sicherheitsauflagen absagen muss, ist letztlich die traurige und zugleich ehrliche Konsequenz aus einer verfehlten Migrations- und Abschiebepolitik. Die BSW-Fraktion im Dresdner Stadtrat teilte Auf 1 hingegen lediglich mit, vom BSW gibt es dazu keinen Kommentar. Alle übrigen Fraktionen ließen eine Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Am Wochenende feierte Auf 1 seinen 5. Geburtstag. Zum Fest im oberösterreichischen Sippachzell erschienen zahlreiche hochkarätige Gäste. Wir haben einige Eindrücke für Sie eingefangen.
Auf 1 ist ein Fundament geworden der sozusagen alternativen Medien, die wir vielleicht viele von uns gar nicht in dieser Form vorher auf dem Schirm hatten. Es ist auch eine Stütze geworden und es setzte eben unglaublich gute Impulse. Beispielsweise beim letzten Alternativ-WEF, beim zweiten, diese Prager Deklaration, alles für den Frieden, die mich jetzt auch als nächstes Projekt, das ist aber erst im Winter geplant, zu einem neuen Buchprojekt inspiriert hat. Das wird heißen, momentaner Arbeitstitel ist Friedensrecht, Friedenspflicht, Friedenslicht über die Schönheit des Friedens.
Es gab nie einen Zweifel, es gab nie eine Resignation und es gab nie ein Aufgeben. Und das ist auch genau das, was uns hier unterscheidet, was auch meine persönliche Einstellung und Meinung ist, was uns zu diesen Systemmedien massiv eklatant unterscheidet. Das ist der einzelne Einsatz und vor allem aber der Idealismus. All diese vom System versuchten Vernichtungsangriffe konnten wir abwehren.
Wenn einer aufsteht und die Wahrheit sagt, ist es mit der Lüge vorbei. Und das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Das ist unsere Macht. Und mit der Lüge war es ja vorbei. Für Sie alle ist es mit der Lüge vorbei. Wie vorhin schon gesagt, wer einmal diese unsägliche Tagesschau ausschaltet, der schaltet sie nie wieder ein. Wer einmal dieses System durchschaut hat, der kann nie wieder zurück. Und deswegen ist es wertvoll, wenn wir immer mehr Menschen erreichen, aufklären, aufwecken, aufrütteln. In einer der ersten Sendungen von Auf 1 habe ich schon einmal gesagt und ich sage es heute wieder, zum fünften Bestehen unseres Senders in Anlehnung an den Ausspruch des Eisernen Kanzlers Bismarck: Wir sind stark, wir sind entschlossen, wir sind mehr und wenn wir zusammenhalten, liebe Freunde, dann schlagen wir den Teufel aus seiner Hölle. Danke.
Einen umfangreichen Bericht über die fulminante Auf1 Geburtstagsfeier finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Das mehr als vierstündige Interview mit Björn Höcke auf dem YouTube-Kanal Ungeskriptet erreichte innerhalb weniger Tage mehr als 4,7 Millionen Aufrufe. Doch das Interview mit Benjamin Berndt, mit dem Thüringer AfD-Chef, sorgte auch für enorme Kritik. Die frühere SPD-Vorsitzende Saskia Esken forderte gar die Entmonetarisierung des Kanals. Sie rief zu einem Werbeboykott auf. Doch jetzt meldet sich der Sponsor des Kanals Ungeskriptet zu Wort. Jens Rabe ist Unternehmer und selbst YouTuber. Zu Saskia Eskens Forderung sagt er so:
Gab es natürlich auch ganz, ganz viel Kritik, insbesondere von einer Frau aus der SPD, die sogar direkt aus dem Bundestag heraus gesagt hat, man müsste nicht nur solche Podcasts verbieten, sondern auch die Werbung in diesen Formaten. Und dazu kann ich nur eins sagen. Wir sponsern diesen Podcast schon mehr als anderthalb Jahre. Warum? Weil ich selbst ein großer Fan von Meinungsfreiheit bin. Es ist nämlich wichtig, dass man alle Meinungen hört, egal ob sie von links oder von rechts kommen, von oben oder von unten. Und deswegen haben wir diesen Podcast schon gesponsert, als er noch ganz, ganz klein war. Und mal an diejenigen gerichtet, die da jetzt Kritik üben und sagen, ihr dürft in so einem Podcast keine Werbung machen. Ich selbst bin in der DDR geboren worden und da war Meinungsfreiheit nicht unbedingt das, was ganz oben auf der Agenda stand. Denn da wurden Menschen, die andere Meinung hatten, verfolgt, wurden eingesperrt und unterdrückt. Und in der Bundesrepublik gibt es einen Artikel im Grundgesetz, der Meinungsfreiheit garantiert. Und deswegen werden wir uns nicht von der Politik vorschreiben lassen, wo wir Werbung machen, sondern wir werden da Werbung machen, wo wir es für wirtschaftlich sinnvoll halten und wo wir Meinungsfreiheit leben können.
Am Sonntagabend kam es in Sachsen und Brandenburg zu bemerkenswerten Wahlerfolgen für oppositionelle Kräfte. Im erzgebirgischen Aue-Bad Schlema erreichte mit Stefan Hartung erstmals ein Kandidat der Freien Sachsen die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters. Mit 29% der Stimmen landete Hartung auf dem ersten Platz. Ob er sich auch in der Stichwahl durchsetzen kann, dürfte maßgeblich vom Verhalten der örtlichen AfD abhängen. Deren Kandidat Lars Bochmann kam auf 18,5%. Auf 1 hat sowohl beim AfD-Kreisverband Erzgebirge als auch beim Landesverband Sachsen nachgefragt, ob Bochmann in der zweiten Runde erneut antritt oder ob eine Wahlempfehlung ausgesprochen wird. Eine Antwort lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Ein weiterer Erfolg gelang im brandenburgischen Zedenik. Dort gewann der AfD-Kandidat René Stadtgewitz bereits im ersten Wahlgang die Wahl zum Bürgermeister. Damit stellt die AfD erstmals einen hauptamtlichen Bürgermeister in Brandenburg, der als Kandidat der Partei gewählt wurde. Über den aktuellen Zustand von Politik und Medien habe ich mit Steff Manzini gesprochen. Sie ist Journalistin bei der Stadtzeitung Die Freie Presse Bodensee, sieht Themen aus ihrer eigenen Perspektive.
Auf ihrer Webseite zitieren Sie Rosa Luxemburg zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Wie beurteilen Sie denn als Journalistin den aktuellen Zustand der Medien?
Als das krasse Gegenteil davon, wenn Sie jetzt die Mainstream-Medien ansprechen, nicht zu sagen, was ist, alles andere zu sagen, ist keine revolutionäre Tat, aber füllt die Taschen und Kassen derer, die diese Medien immer noch betreiben.
Ja, das ist kurz und prägnant direkt auf den Punkt gebracht. Die EU hat ja eine Kampagne gestartet, Demokratie schützen, was zählt. Sehen wir überall, gerade wenn wir draußen umherlaufen, während sie selbst die Zensur ja immer weiter verschärft. Wie passt denn das überhaupt zusammen?
Naja, es passt für mich insofern zusammen, es gibt ja nicht mehr die Demokratie. Ja, es gibt die Demokratie der einen Gruppe, die natürlich ihre eigene Demokratie schützt. Dass man nicht mit dem, was einmal als Demokratie gemeint war, verwechseln darf, sondern als ein Schutz der Erbhöfe, ein Schutz, ein Selbsterhalt des Status der Taschen, der gefüllten Taschen, da haben wir es mal wieder, nicht abzulassen von Macht, Einfluss und Geld.
Ja, das ist tatsächlich so, nicht nur in Deutschland, in Österreich, auch weltweit, global gesehen. Die Unzufriedenheit mit der Regierung Merz, bleiben wir jetzt mal in Deutschland, liegt ja nach einem Jahr im Amt auf einem Rekordhoch. Ja, 87% sind unzufrieden mit der Arbeit vom Bundeskanzler. Was sagen Sie denn zu dieser aktuellen Regierung?
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Wissen Sie, nicht nur mit der aktuellen Regierung. Es gab ja gestern oder vorgestern wurde eine Umfrage veröffentlicht in den Mainstream-Medien, erste oder zweite deutsche Fernsehen. Da haben sie mal 4 Politiker rausgenommen aus dieser Regierung und haben mal die Zustimmung, die Beliebtheitswerte dieser Politiker gemessen. Und da war für mich sehr prägnant, dass sowohl Bärbel Baas von der SPD, wir wissen, es gibt keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme, Bärbel Baas, und der Klingbeil, Lars Klingbeil, die sind in der Beliebtheit gestiegen, die haben also ihre Werte verbessert, während Dobrindt und Merz von der CDU ihre Werte verschlechtert haben und der Kanzler Merz mit 16%, der ist mal gestartet mit 39%, einen so schlechten Wert hat wie kein Kanzler je zuvor in der Bundesrepublik, also noch schlimmer wie Olaf Scholz, der kleine Kanzler, ja, das ist Fakt. Ja.
Das ist Fakt. Trotzdem merkt man jetzt nicht wirklich einen Widerstand in der, ich sag mal, Bevölkerung. Normalerweise müsste man noch denken, wenn man so unzufrieden ist mit einer Regierung, müssten doch eigentlich Hunderttausende tagtäglich da vorm Reichstag stehen und eben ihrem Unmut kundtun. Warum passiert denn das nicht?
Warum passiert das nicht? Das ist für mich immer wieder schwer. Ich saß vor kurzem in der Schweiz bei einer Veranstaltung am Tisch eines Juristen aus Chur, der mir dann auch ein bisschen süffisant, wie die Schweizer ja so sind, gesagt hat, also sozusagen hier über Chur lacht die Sonne und über Deutschland lacht die ganze Welt. Und es ist denn manchmal nicht so schön, ja, dazu was zu sagen. Und eben auch seine Frage an mich, warum lasst ihr euch das alles gefallen? Ja, lieber Stefan, darf ich Sie fragen, warum hat sich ein Großteil der Menschen das alles während der Corona-Pandemie gefallen lassen? Und so sieht's doch jetzt auch aus. Es gibt den aufgeklärten Teil, der das alles dann auch in die richtigen Zusammenhänge setzt. Und es gibt einen sehr großen, missmutigen, mürrischen, klagenden, teilweise auch frustrierten Teil, der aber noch nicht die richtigen Schlüsse zieht. Die wäre ja dann mal bei der nächsten Wahl das Kreuz woanders zu machen, als jetzt gerade geschehen. Zum Beispiel in meinem Heimatland, in Baden-Württemberg. Aber das wird kommen. Ja, das wird kommen. Ich meine, spätestens nach den Ostwahlen, jetzt in Sachsen-Anhalt im September, wird das kommen. Die Massen auf die Straße zu bewegen, das haben wir ja auch mit den Friedensdemos jetzt schon gemerkt, ist im Moment nicht dran. Die Leute stänkern in ihren vier Wänden. Ja. Und ich glaube, da ist auch eine Art Ohnmacht. Ja. Was soll man dann jetzt machen? Ja. Das sind doch noch die letzten Demokraten. Die letzte Patrone der Demokratie, hat ein Söder gesagt. Anstatt, dass man die Demokratie mal in andere Hände legt, mal schaut, was die dann mit der Demokratie machen.
Über die aktuellen Kriegsbestrebungen der deutschen Regierung spricht Steff Mancini im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Unterstützen können Sie unsere Berichterstattung über das Formular gleich unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.